Johannes 8 ab Vers 2. Wir können den ganzen Abschnitt lesen heute. Frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten, und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus richtete sich auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind jene? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: So verurteile auch ich dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Vater, wir wollen noch einmal beten, dass du uns dein Wort verständlich machst und dass es uns persönlich machst, dass du uns einfach die geistigen Augen öffnest für das, was du uns heute Morgen sagen willst aus diesem Abschnitt. Amen. Wie ihr wisst, haben wir nicht die Originalschriften des Neuen Testaments, übrigens auch von keinem anderen antiken Dokument. Es gibt immer nur Abschriften. Vom Neuen Testament gibt es Tausende und die sind zeitlich relativ nah am Original dran. Also das Neue Testament ist das am weitesten, am besten überlieferte antike Dokument, das es überhaupt gibt. Aber die Verse 53 vom Kapitel 7, Vers 53 bis Kapitel 8, Vers 11, dieser Abschnitt fehlt in einigen alten Handschriften. Vielleicht merkt ihr das, dass es in der einen oder anderen Bibel vielleicht in Klammer gesetzt ist oder eine Anmerkung da ist. In anderen Handschriften steht diese Stelle an einer anderen Stelle im Johannesevangelium, und es gibt eine Familie von Manuskripten, da ist diese Begebenheit im Lukasevangelium statt im Johannesevangelium. Aber es gibt auch hunderte Manuskripte, wo es hier an dieser Stelle ist. Es scheint so, dass das hier ein Ereignis ist aus dem Wirken Jesu, das ursprünglich unabhängig von den vier Evangelien überliefert wurde, das aber als authentisch erkannt wurde und später hier eingefügt wurde, vielleicht als Illustration von Kapitel 8, Vers 15, wo Jesus sagt: Ich richte oder ich verurteile niemanden. Diese Begebenheit erinnert uns an die Begebenheit in Markus 12, als die jüdischen Leiter Jesus auch eine Falle stellen wollten und gefragt haben: Ist es richtig, dem Kaiser Steuern zu bezahlen? Und das war eine Frage, die ihrer Meinung nach Jesus nur verlieren konnte. Egal wie er es beantwortet, kann es nur falsch machen, für sich persönlich. So ähnlich ist die Situation hier. In Vers 2 lesen wir: Frühmorgens kam Jesus wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und er lehrte sie. Gelehrt in dem Vorhof der Frauen, wo alle Israeliten Zugang hatten. Sehen wir im Vers 20 in Kapitel 8. Da war die Schatzkammer nämlich. Und er lehrt hier eine große Volksmenge. Also alle versammeln sich zu ihm. Alle, die zu dem Zeitpunkt da in diesem Vorhof waren, haben sich um Jesus versammelt. Und es war den religiösen Leitern natürlich ein Dorn im Auge. Und sie wollen jetzt diese Gelegenheit nutzen, um Jesus vor diesem ganzen versammelten Publikum in die Pfanne zu hauen. Und die Schriftgelehrten, also die Theologen und die Pharisäer, das waren deren treueste Jünger, die bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Also ein Dilemma hier. Wenn Jesus sagt, ist ja klar, was im Gesetz steht, steinig sie, dann hätte Jesus erstens mal ein Problem mit den Römern bekommen, mit der Besatzungsmacht. Die haben den Juden nämlich das Recht aberkannt, die Todesstrafe zu vollziehen. Also dann hätten sie hier zu den Römern laufen können und Jesus verpetzen können. Und außerdem hätte sein Ruf darunter gelitten, dass er ein Freund der Sünder ist und dass er barmherzig ist. Und er wäre wahrscheinlich nicht mehr so beliebt beim Volk gewesen. Auf der anderen Seite, wenn Jesus gesagt hat, steinigt sie nicht, dann hätten sie ihn vor den Juden anklagen können und sagen können, hey, dieser Jesus hält das Gesetz des Mose nicht und das war nicht wirklich koscher für einen Rabbi damals. Also sie haben gedacht, wieder so eine Frage, jetzt haben wir ihn, jetzt können wir diesen Jesus fertig machen, hier vor allen Leuten. Es war natürlich nicht das erste Mal, dass sie das gedacht haben und sie hätten es eigentlich wissen sollen, dass sie immer den Kürzeren ziehen, wenn sie sich mit Jesus anlegen. Eine gute Lektion für uns: wenn du dich mit Gott anlegen willst und du denkst, du weißt es besser als er, sei dir bewusst, du wirst immer der Loser sein bei dieser Angelegenheit. Aber lass uns diese Sachlage hier erstmal rechtlich betrachten, rein rechtlich. Das Alte Testament hat ja nicht nur religiöse Vorschriften beinhaltet, was Gottesdienst und so weiter betrifft, sondern das Alte Testament beinhaltet auch das Strafrecht und das Zivilrecht für die Nation Israel. Und die Rechtslage war eigentlich klar. Der Ehebund war eine heilige Sache, war sehr wertvoll, und in den 10 Geboten hat Gott gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Brochen auch nicht, aber du sollst nicht Ehe brechen. Also mach nicht mit der Ehe rum hier, was immer. Und auf den Ehebruch stand die Todesstrafe. In 3. Mose 20, Vers 10 steht zum Beispiel, wenn ein Mann Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, müssen der Ehebrecher und die Ehebrecherin getötet werden. Und in 5. Mose 22, Vers 23, da lernen wir, wenn die Verlobte eines Mannes, Verlobung war damals schon fast so gut wie verheiratet, wenn eine Verlobte eines Mannes mit einem anderen geschlafen hat, dann sollten beide gesteinigt werden, also beide, die hier Ehebruch begangen haben. 5. Mose 22, lernen wir auch weiter, wenn eine Frau, die nicht als Jungfrau in die Ehe geht, und da ist impliziert, dass sie so getan hätte, als wäre sie noch Jungfrau, und sie hat den Mann belogen und er hat sich für rein gehalten und er hat hier den Brautpreis bezahlt, wie es damals so war, für eine Jungfrau, und wurde herausgefunden, sie war keine Jungfrau, auch dann wurde sie gesteinigt. Und ein Mann musste eine sehr hohe Strafe bezahlen, wenn er mit einem Mädel, die jetzt nicht verheiratet war oder noch nicht verlobt war, wenn er mit der ins Bett gegangen ist vor der Ehe, dann musste der eine hohe Strafe bezahlen. Und er hat gerade seine Frau ausgewählt. Der musste sie für sein Leben lang als seine Frau annehmen und sie versorgen und durfte sich auch nicht mehr scheiden von ihr. Ganz schön krass, ne? Wenn wir uns fragen, wie viele in unserer Gesellschaft heute noch am Leben wären, überhaupt, wenn das Gesetz des Landes wäre. Aber eine erste Anwendung, die wir daraus ganz sicher ziehen können, ist, dass sexuelle Sünde eine sehr ernste Angelegenheit war und auch immer noch ist. Jede Sünde eigentlich. Die Bibel sagt uns, der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde bringt Zerstörung. Im Neuen Testament wird es auch wiederholt, was das Alte Testament sagt, nicht mit Todesstrafe, aber das Prinzip gilt in 1. Korinther 6, Vers 18 zum Beispiel, da sagt uns Gott durch Paulus, flieht die Unzucht. Unzucht war ein Überbegriff, hat beschrieben Sex außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau, in was immer für einer Form. Ehebruch war eigentlich eine Unterkategorie von Unzucht, das war Sex zwischen einem Verheirateten, also mindestens einer verheirateten Person und einer Dritten. Also flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Und im Vers 9 sagt Jesus da, irrt euch nicht, also täuscht euch nicht, weder Unzüchtige noch Ehebrecher und dann nennt er noch ein paar andere, werden das Reich Gottes erben. Wow, ganz schön krasse Sache, ganz schön ernste Angelegenheit. Auf der anderen Seite wissen wir aus 1. Johannes 1,9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also auch sexuelle Sünde ist nicht eine unvergebbare Sünde. Aber es geht hier um einen Lebensstil, um Sünde. Um Menschen, die nicht umkehren wollen. Und Gott sagt uns hier im Neuen Testament, Leben in Sünde, also konkret hier, spricht auch sexuelle Sünde an, also Unzucht und Ehebruch, das ist geistlich tödlich. Das zerstört die Gemeinschaft mit Gott. Nun, man trifft heutzutage immer wieder Leute, auch in der Gemeinde, die sich als Christen bezeichnen, aber vor der Ehe zusammenwohnen, wie die Mehrheit in unserem Land. Manchmal trifft man sogar Christen, unter Anführungszeichen, die ihren Ehepartner verlassen und mit jemand anderem zusammenwohnen in Ehebruch. Und die sagen, oh, ist doch kein Problem. Hey, wir sind Christen, wir lieben Jesus, das beeinflusst unsere Beziehung mit Gott nicht. Wir haben eine gute Beziehung mit Jesus. Manche gehen sogar so weit, dass sie sagen, ja, Jesus hat uns gezeigt, dass es okay ist und hat uns erlaubt, das zu tun. Jesu Antwort ist, täuscht euch nicht. Macht euch nicht selbst was vor. Ich bin heilig und ich werde nicht Gemeinschaft mit jemandem haben, der in bewusster Rebellion gegen mich und gegen mein Wort lebt. Er sagt, solche, die so leben, die werden das Reich Gottes nicht erben. Das ist Gottes Wort. Ihr könnt Buße tun und umkehren und euer Leben ändern und ich werde euch vergeben. Aber glaubt nicht mal eine Sekunde dran, dass zwischen uns alles okay ist und dass ich euch so annehmen werde und das okay ist, solange ihr so lebt und so eine Einstellung habt. Die Bibel ist ganz klar, in Sünde zu leben, ist nicht heil. Gottes Rahmen für Partnerschaft und auch das Ausleben von Sexualität ist die Ehe. Und es kommt immer auf den richtigen Rahmen drauf an. Gottes Rahmen für Sexualität ist die Ehe. Also die Gemeinschaft, die Hingabe von einem Mann und einer Frau, die in Gemeinschaft mit Gott leben, idealerweise, und ihm völlig hingegeben sind und die sich einander völlig hingeben, in guten und in schlechten Tagen, in lebenslanger Treue, bis dass der Tod sie scheidet, bis ans Ende ihres Lebens. Und wenn wir in Gottes Rahmen bleiben, in der Ehe, ist es echt schön und heil und gut und aufbauend und es baut Intimität. Aber wenn wir Gottes Rahmen verlassen, dann fahren wir unser Leben und auch oft unsere Beziehungen an die Wand. Und die Welt bestätigt eigentlich das, was Gott uns sagt in der Bibel. Weltliche Statistiken, säkuläre Sozialforschung bestätigt das. 80% dieser Ehen auf Probe, wo Leute einfach zusammenziehen, gehen in Brüche. Frauen, die als Jungfrauen in die Ehe gehen, haben eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihre Ehe halten wird, als die, die es nicht tun. Die Zufriedenheit in der Ehe ist höher bei solchen Leuten. Selbst die Zufriedenheit mit ihrem Sexualleben ist höher bei Leuten, die als Jungmänner und Jungfrauen in die Ehe gehen. Punkt ist, wir sind seelisch und emotional und geistlich so veranlagt, dass wir die Fülle von dem, was Gott sich gedacht hat zwischen Mann und Frau, nur in einer lebenslangen Hingabe an einen Partner erleben können. Wir sind auf eine Person hingeschaffen. Das sehen wir schon ganz am Anfang in der Bibel, im ersten Buch Mose. Ein Mann, eine Frau, und der Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Und es ist zerstörerisch, wenn dieser exklusiven Beziehung entweder vor der Ehe oder während der Ehe noch eine dritte oder vierte oder weitere Person hinzugefügt wird. Das zerstört natürlich die Intimität, das zerstört das Vertrauen, das zerstört die Bindungsfähigkeit. Josh McDowell zitiert in seinem Buch über den Mythos der Sexualerziehung einen 32-jährigen Mann, der in seinen Uni-Jahren mit sehr vielen Frauen hier rumgeschlafen hat. Und er kommt dann zu dem Josh McDowell, der ist einer, der auf Unis über den Glauben redet und Seelsorger ist für Studenten. Und er kommt zu ihm und weint sich aus. Und dieser junge Mann hat ihm Folgendes gesagt: Ich bin jetzt seit 8 Jahren verheiratet. Ich liebe meine Frau. Niemand auf der Welt ist so schön und so einfühlsam wie sie. Aber in diesen 8 Jahren der Ehe waren wir nie allein im Bett. Und er beschreibt, wie seit der Hochzeitsnacht immer wieder diese Gedanken und Vergleiche hochkommen mit alten Beziehungen, mit alten Erfahrungen. Und er sagt, ich kann nicht einmal Sex mit meiner Frau haben, ohne dass ich an andere Frauen denken muss. Das zerstört die Intimität in unserer Ehe. Und seht ihr, das ist die wahre Tragödie von Unzucht und Promiskuität, Pornografie. Es zerstört das Potenzial, Intimität zu erleben. Und es belastet eine spätere Ehebeziehung durch Vergleiche und alte Erfahrungen, ganzen Ballast, alte Verletzungen auch, alles, was du da mitschleifst aus anderen Beziehungen. Es zerstört das Potenzial, diese wahre Intimität und Einheit und Liebe zur Fülle zu erfahren. Wir sind eigentlich so geschaffen wie ein Tesafilm. Tesafilm klebt am besten beim ersten Mal. Und du kannst ihn runterreißen und er wird wieder kleben, aber er nimmt ein bisschen was von der Oberfläche mit, der er geklebt hat, und wird das nächste Mal ein bisschen weniger kleben. Und dann kannst du ihn wieder runterreißen, woanders hinkleben, geht wieder ein bisschen was mit von der Oberfläche und er wird immer weniger kleben, bis er am Ende gar nicht mehr klebt, bis diese Bindungsfähigkeit zerstört ist. Und so ist es auch mit uns und unserer Sexualität. Ich denke, über Ehebruch müssen wir gar nicht lang reden. Ehebruch ist wohl eine der schmerzhaftesten Erfahrungen, die es auf dieser Welt überhaupt gibt. Da wird so viel Vertrauen zerstört und es ist sehr verletzend, sehr demütigend natürlich für denjenigen, der betrogen wird. Das ist eine furchtbare Sache. Konsequenz der Sünde ist der Tod und Leid und Zerstörung. Und Gott liebt uns. Und Gott will unser Bestes. Und Gott will unser Heil. Und deswegen sagt uns das, was er uns sagt, auch über diese Bereiche unseres Lebens, sagt es uns als liebender Vater, weil er uns lieb hat, weil er uns beschützen will. Und ich kann es bestätigen. Meine Erfahrung ist, wenn immer ich auf Gott höre, was er mir sagt, selbst wenn ich es nicht immer völlig verstehe, aber wenn ich einfach auf Gottes Wort höre, dann ist es heil und gut. Und jedes Mal, wenn ich denke, ich weiß es besser und ich handle dagegen, dann tue ich mir eigentlich selber weh. Gott meint es gut mit dem, was er uns sagt. Und es ist es wert, um sexuelle Reinheit zu kämpfen. Natürlich ist sexuelle Sünde heute kein Strafdelikt mehr. Und das ist auch gut so, denke ich. Es gibt keine Theokratie mehr heute, wo ein Volk direkt von Gott regiert wird wie damals. Es gibt auch nicht mehr eine Nation, die Gottes Volk ist, wie Israel damals. Unter dem neuen Bund, im Neuen Testament ist die Gemeinde das Volk Gottes. Und die Gemeinde Gottes ist jetzt keine Nation, nicht irgendwie ein Staat oder so. Deswegen brauchen wir auch kein Strafrecht in der Gemeinde. Und ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber wenn wir im Neuen Testament das vergleichen, ist das Gegenstück zur Todesstrafe im Alten Testament die Exkommunikation aus Gottes Gemeinde. Geht es einfach darum, wenn jemand nicht als Christ leben will, dann soll er sich auf Dauer eigentlich auch nicht Christ nennen dürfen und so tun dürfen, als wäre das alles okay und schön. Aber auch das erst nach einem Prozess, in dem sich die Gemeinde in Liebe nach den Rebellen ausstreckt und versucht, sie zurückzugewinnen und auf dem rechten Weg zurückzubringen. Und wir tun das, weil wir sie lieben. Wenn du jemanden wirklich lieb hast, wirst du nicht zuschauen, wie er sein Leben kaputt macht und sich selbst wehtut, ohne irgendwas zu sagen. Und in Matthäus 18 gibt uns Jesus vor, wie wir vorgehen sollen. Und sagt er, wenn du mitkriegst, dass jemand in Sünde lebt, dann geh zuerst alleine hin und rede unter vier Augen mit der Person und versuch sie zurückzugewinnen. Und wenn sie dann auf dich hört, dann nimm noch ein paar andere mit und versucht es nochmal und dann bringt es vor die Gemeinde und versucht es gemeinsam als Gemeinde, sie umzustimmen. Und erst dann, ganz am Schluss, sagt Jesus, wenn sie nicht hören wollen, dann sollen sie euch gelten wie Ungläubige. Letztendlich. Es ist aber auch wichtig zu sehen, dass Gottes Gebot weiter ging als nur die äußerlichen Taten. Hat auch eine innere Komponente. Unsere Motivation, unsere Gedanken, das entzieht sich natürlich dem Strafrecht. Kein Mensch kennt das Herz eines anderen Menschen, aber unser Gewissen, das richtet uns und das klagt uns an. Und das Gesetz hat auch eine innere Komponente. In den 10 Geboten, 2. Mose 20, Vers 17, sagt Gott auch, du sollst nicht begehren, die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas anderes, was deinem Nächsten gehört. Also sollst nicht begehren, diese Habsucht, in unserem Fall die Habsucht nach der Frau eines anderen oder nach einer Person, mit der du nicht verheiratet bist. Sollst nicht begehren, die Frau deines Nächsten. In Matthäus 5, in der Bergpredigt, macht Jesus es noch konkreter, da sagt er, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat, in seinem Herzen. Also wenn du einer Frau hinterher guckst, mit der du nicht verheiratet bist und in Gedanken mit ihr ins Bett willst und sie ausziehst, dann hast du eigentlich schon Ehebruch begangen in deinem Herzen. Dann hast du schon begehrt. Und wenn wir den Maßstab anlegen, sind wir alle schuldig. Gilt natürlich umgekehrt genauso für die Frauen. Aber sind wir alle schuldig. Und es sollte uns eigentlich sehr demütig machen. Und Jesus sagt uns, auch bevor wir andere zurechtweisen, sollen wir erst hingehen und den Balken aus unserem eigenen Auge rausziehen, bevor wir versuchen, den Splitter aus dem Auge eines Bruders oder einer Schwester zu ziehen und da am Auge eines anderen herumzuoperieren. Das heißt, wir müssen uns erstmal selbst prüfen und Buße tun über Sünde, die uns bewusst ist. In Matthäus 5, hier im Kontext dieser Stelle, sagt Jesus weiter, wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir, Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und offensichtlich spricht Jesus nicht davon hier, dass wir uns verstümmeln sollen. Das wird uns nämlich gar nichts bringen. Wenn ich mir die Augen ausstech, kann ich weiter lüstern und hätte nicht viel gebracht. Aber es ist ein radikales Bild, was Jesus uns hier gibt. Nämlich, dass wir radikal umgehen sollen mit Versuchungen in unserem Leben. Also wenn ich, sagen wir, das Internet verführt, dann bau dir einen Filter ein, das den Pornoschrott nicht mehr durchlässt. Oder kapp die Internetverbindung, schneide es ab, wirf es weg. Wenn es der Fernseher ist, der dich verführt und du bist nicht stark genug, den Kanal zu wechseln, wenn was Fragwürdiges kommt, dann schmeiß das Ding raus. Schneide es ab, wirf es weg. Geh radikal um mit Sünde und Versuchungen in deinem eigenen Leben, sagt Jesus. Richte dich selbst eigentlich. Auf der anderen Seite in Galater 6, Vers 1 sagt uns der Herr: Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Also, wenn wir andere korrigieren, dann soll das in Sanftmut, in Liebe, in Demut geschehen. In Sanftmut, weil du hast gerade den riesen Balken aus deinem eigenen Auge rausgezogen. Mann, und du weißt, wie das wehtut. Deswegen wirst du auch mit dem anderen sanft umgehen. Und unser Problem ist ja so oft, dass wir lässig sind und sanft sind, wenn es um unsere eigenen Sünden geht, aber dass wir sehr streng und hart sein können, wenn es um die Sünden der anderen geht. Und das war ganz sicher das Problem der Pharisäer hier. Die waren Heuchler. Und um wieder zurückzukommen hier zu unserer Stelle, die taten dieser armen Frau Unrecht an, indem sie sie in die Öffentlichkeit gezerrt haben, hier vor alle versammelten Leute. Und wenn sie gerade erwischt haben, dann hätten sie sie zum Hohen Rat bringen sollen, vors Gericht, aber nicht hier zu Jesus, im Tempel vor alle Leute. Ihre Motivation war nicht Liebe oder weil sie ein Herz hatten für die Sünderin, war auch nicht, dass sie ein Herz hatten für Gerechtigkeit und dass sie Gott geliebt haben und die Sünde gehasst haben und dass sie so besorgt waren um die Reinheit der Gemeinde. Im Kapitel 7, im Vers 49, haben wir gesehen, wie sie über das Volk gedacht haben. Da haben die gesagt, das Volk, das ist verflucht. Hatten kein Herz für das Volk Gottes, die hatten nur ein Herz für sich selbst. Wir sehen im Vers 6, was ihre Motivation war. Ihre Motivation war, Jesus in die Pfanne zu hauen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Das heißt, sie benutzten diese Frau eigentlich als Waffe gegen Jesus. Das war ihre Motivation. Das ist eine böse Motivation. Und stellt euch vor, wie demütigend und wie erniedrigend das gewesen sein muss für diese arme Frau. Wenn die wirklich auf frischer Tat gerade ertappt worden ist beim Ehebruch, war die wahrscheinlich halbnackt. Vielleicht haben sie gerade ein Handtuch übergeworfen, haben wahrscheinlich nicht gesagt, komm, jetzt zieh dich an, wir gehen in den Tempel hier, stell dich vor alle Leute hin. Und da ist dieser riesen Volksauflauf im Tempel, die Leute sitzen um Jesus herum und sie zerren diese Leute vor alle hin im Tempel und beschuldigen sie. Und stellt euch auch vor, was für ein Aufruhr das verursacht hat, da im Tempel. Rabbi Jesus sitzt da, macht gerade die Morgenandacht im Tempel und plötzlich ist hier Riesengeschrei und diese zornigen religiösen Männer zerren diese halbnackte Frau in die Mitte. Was vorbei mit der Andacht? Und irgendwie war diese ganze Situation nicht wirklich koscher. Uns werden die Hintergründe nicht gesagt, wir wissen nicht genau, wo sie die Frau wirklich herhaben. Ob die Frau vielleicht schon im Gefängnis saß, weil sie beim Ehebruch ertappt wurde und auf ihren Prozess wartete und die haben sie rausgeholt um sie vor Jesus zu zerren, ja, das war ganz sicher nicht okay. Oder ob sie wirklich gerade von den Leuten selbst ertappt wurde beim Ehebruch und sie hier vor Jesus zerren statt vor das Gericht. Aber die erste Frage, die ich beim Lesen dieser Stelle habe, bei dieser Situation ist, wieso hatten die gerade eine Ehebrecherin verfügbar, als sie eine gebraucht haben, um Jesus zu versuchen? Ich meine, ist ja nicht so etwas Alltägliches, dass man in die Stadt gehen kann und sagen kann, okay, ich hole mal schnell mal eine Ehebrecherin, ist eine private Sünde. Leute werden eher selten erwischt dabei. Und normalerweise passiert es auch nicht am frühen Morgen und die Leute hängen es nicht an die große Glocke. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus berichtet, dass nur alle 7 Jahre jemand wegen Ehebruch hingerichtet wurde. Also sehr selten, dass Leute erwischt wurden und die Verfahrensregeln waren auch sehr streng im Gesetz. Also es brauchte mehrere Zeugen und die mussten auch exakt übereinstimmen in ihrem Zeugnis. Einmal wurde jemand freigesprochen, weil sich die Zeugen nicht genau einigen konnten, unter welchem Baum der Ehebruch passiert ist. Also das war sehr streng, im Zweifelsfall für den Angeklagten, wenn er nicht alles total 100% übereingestimmt hat. Also erste Frage ist, warum hatten die gerade eine Ehebrecherin zur Hand, als sie eine gebraucht hatten gegen Jesus? Zweite Frage hier ist natürlich, hallo, wo ist der Mann? Ehebruch kann man schlecht allein begehen. Da fehlt jemand hier in diesem Bild. Haben Sie den entkommen lassen? Oder war es vielleicht sogar einer von Ihnen selbst? Oder haben Sie irgendeinen angeheuert, diese Frau zu verführen? Für mich sieht das wie so eine fabrizierte Sache aus hier. Drittens eine unangenehme Frage für die Zeugen. Und wie gesagt, es musste mehrere Zeugen geben dafür. Wie kommt es, dass ihr die beiden beim Sex beobachtet habt? Habt ihr gespannt am Fenster oder wie waren die Umstände hier, Leute? Ich weiß nicht, ob die Leute das bedacht haben. Falls es zum Prozess kommt, müssen auch sie sich outen. Und falls ein Todesurteil gefällt wurde, dann waren die Zeugen die Ersten, die das Todesurteil ausführen mussten. Auch das war eine Schutzfunktion im Gesetz vor Verleumdung. Also wenn du jemanden ungerechtfertigt verpetzt hast, du musstest willig sein, den hinzurichten, den ersten Stein zu werfen. Also nicht nur die Frau war bloßgestellt hier vor der ganzen Menge, eigentlich auch die Zeugen. Auch die müssen sich eigentlich outen. Okay, ihr religiösen Herren, wer war es denn von euch, der das Paar beim Sex beobachtet hat? Und können wir mal die Hand heben? Wie war denn das? Macht mal 2 Schritte nach vorne. Ist peinlich. Und im Gesetz war es auch kein Bagatellvergehen, jemand anderen zu verleugnen oder falsch anzuklagen. Wenn sich das herausgestellt hat, dann hat der Verleumder dieselbe Strafe bekommen, wie derjenige bekommen hätte, den er verleumdet hat. Also in dem Fall die Todesstrafe. Es gab im alttestamentlichen Gesetz einige Vorkehrungen zum Opferschutz. Also eine seltsame Angelegenheit hier. Das ist nicht alles koscher hier. Das stinkt ein bisschen, diese Situation. Und ich mag die Reaktion von Jesus. Jesus lässt die Jungs nämlich erstmal schmoren. Der ignoriert sie schlicht und einfach. Seht hier im Vers 6 im zweiten Teil. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf der Erde. Hat die Frau nicht angeschaut, wollte sie nicht demütigen, sie nicht beschämen. Er ignoriert die Theologen und diese religiösen Männer. Und auch dadurch hat er die Aufmerksamkeit erstmal von der Frau weg auf die Männer gerichtet. Ignoriert sie einfach. Jesus, wir haben dir eine Frage gestellt. Sollen wir die steinigen oder nicht? Jesus schreibt. Im Sand. Und dann in Vers 7 lesen wir, als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, die haben ihn hier richtig genervt. Jesus, hallo! Als sie fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf sie. Nicht werfe zuerst einen Stein auf sie, sondern werfe zuerst den Stein auf sie. Im Tempel sind keine Steine herumgelegen. Die Jungs sind gekommen mit Steinen in den Händen. Also wer ohne Sünde ist von euch, der werfe zuerst den Stein auf sie. Meint hier wahrscheinlich nicht absolute Sündenlosigkeit, denn sonst dürfte nie ein Richter irgendjemanden verurteilen. Meint wahrscheinlich, wer nicht dieselbe Sünde begangen hat von euch oder wer nicht Anteil hat an dieser Sünde von euch, der werfe den ersten Stein. Wie gesagt, die den ersten Stein geworfen haben, das wären die Augenzeugen gewesen. Also ihr Zeugen, wer keinen Anteil hat an dieser Sünde von euch, der werfe den ersten Stein. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Jesus ist so ein Gentleman, selbst diesen Typen gegenüber. Der hat jetzt nicht einem nach dem anderen dieser Ankläger reihum so in die Augen geschaut und gesagt, na, wer von euch ist der Spanner? Und na, warst du's, der die beiden beobachtet hat? Und wieso warst denn du gerade dabei? Hast du vielleicht die Hand im Spiel gehabt, diese Sache irgendwie zu arrangieren? Hat er nicht gemacht. Er hat ihnen Raum gelassen, sich selbst zu richten, ihr eigenes Gewissen zu erforschen, auf ihr Gewissen zu hören. Und es ist gut, wenn wir das auch immer wieder tun, wenn wir uns selbst prüfen und uns selbst richten, weil dann müssen das nicht andere tun. Und dann muss es auch Gott nicht tun. Vers 9 lesen wir, als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten, das waren die Weisesten. Und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Diese Männer waren überführt von ihrem eigenen Gewissen. Vielleicht hat man die Steine fallen hören, so klonk, klonk, klonk. Und so wieder mal gibt Jesus in dieser scheinbar aussichtslosen Situation für ihn dem Ganzen wieder eine ganz neue Richtung. Eine Richtung, die die Ankläger nicht erwartet hatten, die Jesus in die Pfanne hauen wollten damit. Er dreht nämlich ihre Anklage auf sich selbst zurück und er bringt sie dazu, sich selbst zu prüfen. So wie er es in Markus 12 getan hat, wo er zur Steuerfrage gesagt hat, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Wessen Bild ist auf der Münze des Kaisers? Okay, dann gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Ihr seid im Bild Gottes geschaffen. Und ihr müsst eure eigene Beziehung mit Gott hier überdenken und eure eigene Hingabe an Gott. So hier, sagt der liebe Augenzeugen, wenn ihr ohne Sünde seid in der Sache, dann ja, bitte tretet nach vorne und werft zuerst euren Stein auf sie. Dann lasst uns das Ding richtig hier durchziehen. Laut dem Gesetz. Und die waren überführt. Als sie dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten. Und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Und erst jetzt, wo die alle weg sind, sieht Jesus diese Frau an. Und ich bin mir sicher, es war ein liebevoller Blick und es war ein barmherziger Blick. Vers 10 lesen wir, Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind jene? Sag zu ihr, Frau. Selbe Wort, mit dem er seine Mutter bezeichnet hat. Nennen sie nicht du Flittchen oder du Hure, du Ehebrecherin, er sah nicht die Hure oder das Flittchen oder die Gesetzesbrecherin, die Sünderin, die selbstgerechten Pharisäer, die so schnell waren dabei beim Anklagen und Verurteilen und beim Steine werfen. Er sah eine Frau. Sah wahrscheinlich diese Frau als kleines Mädchen mit einem unschuldigen Herzen, die, ich weiß nicht, wie sie in Israel war, vielleicht in einem rosa Kleidchen Ballett getanzt hat, die es geliebt hat, Mama, Papa, Kind zu spielen, die junge Frau, die heile Träume und heile Ziele hatte für ihr Leben, und sah die Teenagerin, die ja, mit all ihrer Unsicherheit und Verletzbarkeit, und er sah die Versuchungen, der sie ausgesetzt war, Trend dieser Welt zu folgen, Manipulation dieser Welt, schlechten Vorbilder. Und er sah die Frau, die vielleicht verletzt wurde, vielleicht ausgenutzt wurde irgendwann in ihrem Leben von irgendeinem Kerl und enttäuscht wurde, schlecht behandelt wurde, vielleicht sogar von ihrem Ehemann. Jesus sah alles, was dazu geführt hat, dass sie diese schlechte Entscheidung getroffen hat, ihre Reinheit aufzugeben und ihre heilen Träume aufzugeben. Was dazu geführt hat, dass sie ihr Herz verhärtet hat, sodass sie egal war, was Gott sagt. Jesus sieht es alles. Wir sehen es nicht. Deswegen ist er so viel barmherziger und so viel gnädiger als wir. Er ist ein barmherziger Hohepriester. Er war versucht mit allen Versuchungen, mit denen auch wir versucht werden, aber ohne Sünde. Und deswegen können wir zu ihm kommen als zu einem barmherzigen Hohepriester mit Freimut, mit Zuversicht, dass er uns annehmen wird und dass er uns vergeben wird. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, uns zu vergeben und uns zu reinigen von jeder Ungerechtigkeit. Wir müssen es lernen, zu denken wie Jesus. Wir müssen Empathie lernen. Nicht schnell verurteilen nach äußerem Schein. Wir sehen oft nur das Äußere. Sagen wir als Beispiel eine Mutter, die ihre zwei Babys im Auto lässt und in ihr Haus reinläuft. Und wir können sagen, oh, was für eine Rabenmutter. Aber wir kennen die Umstände gar nicht. Vielleicht hat ihr Ehemann gerade einen Herzinfarkt da drin. Wir wissen es nicht. Aber wir sind oft so schnell zu urteilen. Jakobus 1, Vers 19, da sagt uns der Herr, seid schnell zum Hören. Langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Matthäus 18, bevor du irgendjemanden verurteilst oder auch nur mit irgendeinem Dritten über diese Person redest, wenn du was siehst, geh zuerst selbst hin und sprich es an. Hör erst mal zu, was die Person zu erzählen hat. Frag erst mal selbst nach, persönlich. Und dann kannst du die Situation beurteilen. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihrer Frau, wo sind jene? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand, Herr. Und wo keine Zeugen sind, wo keine Ankläger sind, da gibt es auch keine Verurteilung. Jesus aber sprach zu ihr, so verurteile auch ich dich nicht. Spricht sie frei von dieser Anklage. Johannes 3, Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Ja, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er richten die Lebenden und die Toten. Aber vor 2000 Jahren ist Jesus gekommen, um verlorene Sünder zu retten, nicht um zu richten. Und in Römer 1, Vers 8 lesen wir, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Jesus ist gekommen und hat ein sündenloses Leben gelebt, ein ganz reines, heiliges, perfektes Leben für uns Sünder. Und dann ist er für unsere Schuld an Kreuz gegangen und hat unsere Schuld auf sich genommen und getragen, und er ist auferstanden. Und er bietet uns Vergebung an und ewiges Leben mit Gott als Geschenk. Er bietet uns an, Leben zu tauschen. Unser sündiges Leben gegen sein heiliges Leben. Aber seht hier auch, dass Jesus die Sünde der Frau nicht entschuldigt. Und er verleugnet auch nicht, dass die Frau eine Verantwortung trägt hier für ihre eigenen Entscheidungen. Das würde heißen, sie nicht ernst zu nehmen. Kein Sünder ist nur ein Opfer. Jeder trifft auch seine eigenen Entscheidungen und dafür ist er verantwortlich. Seht hier, Jesus sagt zu der Frau nicht, oh, es macht nichts, ist schon okay. Er sagt auch nicht, hey, deine Sünde ist kein Problem. Sagt nicht, keine große Sache, alle tun's doch. Nee, was sagt er zu ihr? Er sagt zu ihr im Vers 11, geh hin und sündige nicht mehr. Er rief sie zur Buße auf, er rief sie auf, umzukehren. Geh hin und lebe anders. Rein, heilig, frei. Seht hier auch, dass Jesus aber ihre Motivation, nicht zu sündigen, auf eine ganz neue Ebene hebt. Nicht länger nicht sündigen aus Furcht vor den Konsequenzen oder Furcht vor dem Gesetz oder Furcht vor Anklägern. Sie war schuldig, sie sollte einen furchtbaren Tod sterben. Und jetzt ist sie freigesprochen. Die Ankläger sind weg. Und Jesus schenkt ihr Gnade. Und er sagt ihr eigentlich hier, jetzt aus meiner Vergebung, aus meiner Liebe, aus meiner Gnade, geh hin und sündige nicht mehr. Das ist eine ganz neue Motivation, ein heiliges Leben zu leben. Nicht aus Gesetzlichkeit, sondern aus Dankbarkeit und Liebe. Und was Jesus für diese Frau getan hat, das hat er natürlich auch für uns getan. Und weil er uns Gnade geschenkt hat, uns erkauft hat mit seinem kostbaren Leben, wollen wir für ihn leben. Eine neue Motivation, nicht Gesetzlichkeit, sondern Liebe und Dankbarkeit. Wo bist du in der Geschichte heute? Bist du ein Steinewerfer? Kommst du mit Steinen in die Gemeinde? Bist du ein selbstgerechter Sündenschnüffler wie diese Pharisäer? Bist du einer, der gern verurteilt? Dann ist es Zeit, den Balken aus deinem eigenen Auge rauszuziehen, dich selbst zu richten und Buße zu tun, die Steine fallen zu lassen. Oder vielleicht bist du jemand, der verletzt wurde durch Steinewürfe, oder durch deine eigene Sünde, dann komm zu Jesus. Er ist der Heiler. Er ist der Wiederhersteller. Gibt Sünde in deinem Leben, die dich gefangen hält? Dann ist es Zeit, Buße zu tun, umzukehren und seine Vergebung in Anspruch zu nehmen. Geh hin, sündige nicht mehr, sagt Jesus. Lass dein Leben in Sünde hinter dir. Mach einen Neuanfang. Brauchst du Erlösung? Bist du dir nicht sicher, ob du ewiges Leben hast und eines Tages bei Gott sein wirst? Ja, auch dann komm zu Jesus. Jesus ist der Retter. Jesus ist der Rettungsring, den Gott uns zuwirft. Wenn wir unsere Selbstgerechtigkeit loslassen und ihn im Vertrauen ergreifen und das, was er für uns getan hat, und uns dem alleine anvertrauen und ihn Chef sein lassen, Herr sein lassen in unserem Leben, dann wird er dich retten und er wird dir vergeben und dir ein neues Herz und ein neues Leben schenken. Wir wollen Abendmahl feiern jetzt zum Abschluss und dran denken an das, was Jesus für uns getan hat. Und egal, wo du gerade stehst in dieser Geschichte und was Gott zu deinem Herzen spricht, lass uns diese Dinge bereinigen vor ihm. Wollen wir Abendmahl feiern und uns vor Augen halten, was er für uns getan hat. Preis, den er bezahlt hat für unsere Erlösung. Und den Preis, den er bezahlt hat, um uns zu erkaufen. Wir gehören nicht länger uns selbst. Wir sind erkauft um einen hohen Preis. Lass uns daran denken, wenn wir jetzt Abendmahl feiern.